Wir alle kennen das. Du sitzt abends auf der Couch, die Fernbedienung in der Hand und scrollst ewig durch Netflix.
Ja, die klassische endlose Suche.
Genau. Reihe um Reihe an bunten Vorschaubildern. Aber hast du dich in diesem Moment eigentlich mal gefragt, wie aus diesem Unternehmen, das ja noch vor ein paar Jahren an der Wall Street als der absolute Geldverbrennungsofen galt.
Oh ja, da wurden Milliarden verbrannt.
Richtig, Milliarden. Wie daraus quasi über Nacht eine der profitabelsten Cash-Cows der gesamten Unterhaltungsindustrie wurde?
Also das ist wirklich eine absolut bemerkenswerte Fallstudie in Sachen Kapitaldisziplin. Wir sprechen hier über eine komplette Transformation.
Mhm.
Ein Unternehmen, das sich früher ja permanent, also wirklich andauernd, am Anleihemarkt refinanzieren musste, nur um diese extrem teure Content-Maschine am Laufen zu halten.
Ja, die mussten ja ständig neues Geld aufnehmen.
Genau, und heute haben wir eine Struktur, die derart viel freien Cashflow abwirft, dass das Management eher fast schon aggressiv nach Wegen suchen muss, wohin überhaupt mit der ganzen Kohle.
Und exakt diese Transformation, das ist unsere Mission für diesen Deep Dive heute. Uns liegt da nämlich ein extrem detailliertes Dossier vor von Value Forge aus dem Juli 2026.
Ein sehr spannendes Dokument, ja.
Absolut. Und wir wollen heute eben nicht nur an der Oberfläche kratzen, wir wollen ganz präzise aufdröseln, wie Netflix seine operativen Margen in Sphären getrieben hat, die für ein Medienunternehmen historisch eigentlich beispiellos sind.
Mhm.
Und wir schauen uns an, warum sie jetzt plötzlich Milliarden in Live-Sport und Gaming pumpen, anstatt einfach, weißt du, noch mehr Serien zu produzieren.
Richtig, da ändert sich ja gerade die komplette DNA.
Genau. Und am Ende klären wir natürlich die große Frage, ist diese Aktie aus der Sicht eines Value-Investors gerade ein Schnäppchen? Also lass uns das mal aufdröseln. Um den Status quo zu begreifen, müssen wir, glaube ich, kurz zurück ins Jahr 2022 schauen, oder?
Ja, absolut. Der Crash von 2022 war essentiell für die heutige Struktur. Das war ja der Moment, in dem der Markt bei diesem ganzen Narrativ des ewigen defizitären Wachstums einfach den Stecker gezogen hat.
Da ging der Aktienkurs ja richtig in den Keller.
Genau. Und das Management wurde durch diesen dramatischen Einbruch regelrecht gezwungen, den Schalter umzulegen. Also weg von reiner Nutzerakquise, koste es, was es wolle, hin zu echter Ertragsoptimierung.
Ich habe hier nämlich die harten Zahlen aus dem Bericht und also die Diskrepanz ist echt massiv. Im Jahr 2016 operierte Netflix mit einer Operating Margin von mickrigen 4,3%.
Wahnsinn, ja.
Und knapp 10 Jahre später, im Jahr 2025, weisen sie eine operative Marge von 29,49% aus.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und wir reden hier ja nicht über ein kleines Start-up. Das ist ein Umsatz von 45,18 Milliarden US-Dollar. Bei rund 325 Millionen Abonnenten weltweit.
Mhm.
Das ist so, als hätte man ein leckes Boot, während voller Fahrt auf dem Ozean, nicht nur repariert, sondern mal eben in eine Luxusjacht umgebaut. Wie genau haben die das gemacht, ohne ihr Kernprodukt kaputt zu machen?
Was hier wirklich faszinierend ist, sind die Mechanismen, die sie nach diesem Schock 2022 aktiviert haben. Das war so eine Mischung aus extrem harten Schnitten und sehr cleverer Monetarisierung.
Zum Beispiel?
Naja, das Offensichtlichste war das Ende des alten DVD-Geschäfts. Das hat ja immer noch Ressourcen gebunden. Aber der eigentliche Gamechanger, das war das Vorgehen gegen das Passwort-Sharing.
Oh ja. Das wurde ja im Vorfeld von Analysten als riesiges Risiko gesehen, ne? Man dachte echt, Millionen von Leuten kündigen jetzt aus Protest.
Genau das dachten fast alle.
Ich ehrlicherweise auch. Es fühlte sich ja an wie so ein Frontalangriff auf die eigenen Kunden. Aber das Value Forge-Dossier zeigt echt das Gegenteil. Die haben das ja nicht einfach blind blockiert, oder?
Nein, überhaupt nicht. Sie sind extrem smart vorgegangen. Wenn man sich das technisch anschaut, sie haben ihre bestehende Infrastruktur genutzt, also dieses eigene Content Delivery Network Open Connect.
Mhm.
Damit konnten sie IP-Adressen, Geräte-IDs und WLAN-Netzwerke so unfassbar präzise tracken, dass sie genau wussten, okay, das ist ein legitimer Reisender im Hotel und das ist der ewige Trittbrettfahrer, der den Account vom Ex-Freund nutzt. Exakt. Sie haben aus einem gigantischen Leak quasi eine Conversion-Maschine gebaut. Anstatt die Accounts einfach nur hart zu sperren, haben sie Reibung erzeugt und gleichzeitig aber günstige Alternativen angeboten.
Ah, du meinst das werbefinanzierte Abo, das dann kam?
Genau. Damit haben sie Millionen von Zuschauern, an denen sie vorher keinen Cent verdient haben, in hochprofitable Nutzer verwandelt. Der ARPU, also der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer, ist durch die Werbung extrem gestiegen. Teilweise sogar über das Niveau des normalen werbefreien Abos.
Verrückt. Und das bringt mich direkt zu dieser Cashflow-Rechnung. Weil hier manifestiert sich das am krassesten. Jahrelang war der Free Cashflow bei Netflix ja kiefrot.
Ja, die haben Geld verbrannt ohne Ende.
Aber für 2025 weist das Dossier jetzt einen Free Cashflow von 9,5 Milliarden US-Dollar aus. 9,5 Milliarden. Und die Schulden? Die Debt-to-FCF-Ratio lag früher jenseits der 8. Heute stehen wir bei 1,42.
Das ist eine unglaubliche Bilanzbereinigung.
Die könnten ihre gesamten langfristigen Schulden einfach aus dem laufenden Cashflow in unter anderthalb Jahren komplett tilgen.
Aber da muss ich mal provokant fragen, ist das nicht fast schon zu konservativ?
Wie meinst du das?
Naja, Netflix agiert bilanztechnisch ja mittlerweile defensiver als so mancher langweilige Blue-Chip-Konzern. Ein Debt-FCF von 1,42 bei so einem stabilen Abo-Modell, bedeutet das nicht, dass sie billiges Fremdkapital gar nicht mehr richtig als Hebel nutzen? Sind die jetzt eine Bank geworden?
Also das ist eine absolut berechtigte Kritik. Aus rein strukturtheoretischer Sicht könnte man sagen, die sind aktuell underleveraged. Ein gewisser Verschuldungsgrad ist ja eigentlich gut, um die Kapitalkosten zu optimieren.
Eben.
Aber, und das ist das große Aber, man muss verstehen, dass diese massive Cash-Generierung Netflix überhaupt erst diese enorme strategische Flexibilität gibt. Und das führt uns direkt zu einem der spannendsten Punkte in dem ganzen Report.
Du spielst auf die Kapitalallokation an.
Genau.
Weil ich schaue hier auf die Dividendenrendite und die wiegt weiterhin bei exakt 0%. Also 0. Für einen reinen Dividendenjäger ist die Aktie komplett uninteressant.
Mhm.
Warum behalten die das ganze Geld, diese 9,5 Milliarden im Jahr, intern, wenn die eh keine Schuldenprobleme mehr haben? Warum gibt es keine Dividende?
Weil das Management gemerkt hat, dass eine Dividende aktuell einfach extrem ineffizient wäre. Wir müssen uns den ROIC anschauen, also den Return on Invested Capital. Der liegt bei Netflix bei herausragenden 28,3%.
Okay, das heißt, jeder Dollar, den die intern reinvestieren, verzinst sich mit über 28%.
Richtig. Und solange sie das Geld zu diesen wahnsinnigen Raten im eigenen Geschäft compounden können, wäre jede Steuerzahlung, die ja bei einer Dividende für den Aktionär anfällt, reine Wertvernichtung.
Ja, das ergibt Sinn. Aber sie reinvestieren das Geld ja gar nicht komplett ins operative Geschäft, oder? Das Dossier zeigt, dass sie extrem aggressiv eigene Aktien zurückkaufen.
Oh ja.
Massiv. Ich habe die Zahlen hier. 5,9 Milliarden Dollar in 2023, 6,3 Milliarden in 2024 und dann gewaltige 8,5 Milliarden Dollar allein im Jahr 2025. Das ist, als hätte man einen Kuchen und der Kuchen bleibt gleich groß, aber man schneidet einfach weniger Stücke.
Genau.
Dann wird mein Stück als Aktionär automatisch größer, richtig?
Das ist ein perfekter Vergleich. Die Effekte dieser Share-Buybacks sind immens. Netflix hat die Anzahl der ausstehenden Aktien dadurch um rund 4,4% reduziert.
Krass.
Das ist pure Finanzmathematik. Du nimmst systematisch Angebot aus dem Markt, der künstliche Gewinn verteilt sich auf weniger Aktien und der innere Wert jedes einzelnen Papiers steigt.
Das sieht man auch beim Buchwert der Aktie. Der lag 2016 bei lachhaften 64 Cent. 2025 stehen wir bei 11,66 Dollar. Das ist fast eine Verachtzehnfachung.
Ja, sie kaufen sich sukzessive selbst vom Markt zurück.
Aber das funktioniert ja alles nur, und da kommt jetzt mein großes Aber, wenn das Kerngeschäft stabil bleibt. Und da sehe ich in der Strategie ein massives Risiko. Netflix gibt inzwischen rund 17 Milliarden Dollar pro Jahr für Content aus. Und für 2026 planen sie nochmal 10% mehr.
Richtig, der Content-Krieg wird teurer.
Und es sind ja nicht mehr nur Serien. Sie drängen brutal in den Live-Sport, oder?
Absolut. Das ist der strategische Dreh- und Angelpunkt für die nächste Dekade. Wir reden hier über den NFL-Vertrag bis zur Saison 2029-30. Das MLB-Home-Run-Derby, die FIFA-Frauen-WM 2027 und 2031.
Und da muss ich direkt reingrätschen. Sportrechte sind doch historisch gesehen absolut toxisch. Die Kosten explodieren ständig und fressen alle Margen auf. Frag mal bei den klassischen US-Kabelsendern nach.
Mhm, ja, ESPN leidet da extrem.
Eben. Und bisher war doch die Superkraft von Netflix immer, dass ihr Content zeitlos war. Ich produziere heute Stranger Things und in 5 Jahren schließen immer noch Leute deswegen ein Abo ab. Aber ein Live-Spiel der NFL ist am nächsten Tag komplett wertlos.
Das stimmt.
Erfinden die hier gerade das klassische lineare Fernsehen neu? Das, was sie eigentlich zerstören wollten?
Es wirkt auf den ersten Blick total paradox, ja? Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, löst sich das auf. Du darfst Sportrechte nicht isoliert als Content-Investment betrachten. Nicht wie einen Film.
Sondern?
Es ist ein reines Vehikel zur Monetarisierung von Echtzeitaufmerksamkeit. Es geht nur um die Werbesparte.
Ah, okay. Ich sehe hier nämlich die Zahlen aus dem Bericht. Das werbefinanzierte Abo hat mittlerweile über 245 Millionen monatliche aktive Nutzer. Und das Ziel für 2026 sind Wahnsinn. 3 bis 5 Milliarden Dollar Umsatz allein durch Werbung.
Genau da liegt der Hebel. Schau mal, bei einer normalen Serie verteilt sich das Publikum über Monate. Das ist für Werbekunden nett, aber es erzeugt null Handlungsdruck.
Mhm, ich kann die Serie ja gucken, wann ich will.
Richtig. Live-Sport ist aber das letzte verbliebene Format auf der Welt, das Millionen von Menschen zwingt, sich auf die exakt selbe Sekunde vor dem Bildschirm zu versammeln. Du kannst nicht vorspulen, du kannst nicht warten, weil du sonst gespoilert wirst.
Sie bauen also im Grunde gigantische digitale Stadien. Und der Sport ist nur der Lockvogel, um maximalen Traffic genau in dem Moment durch die Plattform zu jagen, wo Werbung am wertvollsten ist.
Exakt. Und sie haben ja 2025 diesen eigenen Ad-Tech-Stack ausgerollt. Sie nutzen ihre riesigen Datenmengen, um Werbung programmatisch und komplett zielgruppengenau auszuspielen.
Etwas, was das alte Kabelfernsehen ja nie konnte. Da gab es immer riesige Streuverluste. Netflix weiß genau, wer gerade auf dem Sofa sitzt und welches Spiel schaut und spielt individuelle Spots aus. Das rechtfertigt natürlich krasse Werbepreise.
Völlig richtig. Und das Ganze flankieren sie noch mit einer zweiten Säule. Gaming.
Stimmt, das stand auch im Bericht.
Im Juni 2026 releasen sie diese FIFA World Cup Launch Edition. Netflix greift damit einen Markt an, der auf 140 Milliarden Dollar geschätzt wird.
Aber mal ehrlich, ist Gaming für die wirklich ein Wachstumsmotor? Für mich liest sich das im Dossier eher wie ein defensiver Burggraben.
Wie meinst du das genau?
Naja, es geht doch nicht darum, einzelne Spiele zu verkaufen. Es geht darum, dich in der App zu halten. Du kommst für die NFL, du bleibst für eine Doku und zwischendurch zockst du noch ein Mobile Game. Dann kündigst du dein Abo doch nie im Leben, weil die dein komplettes Entertainment-Leben abdecken. Die Churn-Rate, also die Kündigungsquote, geht extrem runter.
Das ist absolut richtig beobachtet. Der defensive Aspekt ist kurzfristig viel wichtiger. Jeder reduzierte Prozentpunkt bei der Kündigungsquote wandert ja am Ende direkt in diesen Free Cashflow von 9,5 Milliarden. Das Ökosystem wird immer dichter, die Gewohnheit der Nutzer wird stärker.
Okay, also wir haben eine extrem stringente Logik. Marge geht hoch durch Kostendisziplin, Aktienrückkäufe pushen den Wert und Live-Events veredeln die Werbeflächen. Aber, und das ist jetzt die alles entscheidende Frage im ValueForge-Dossier, rechtfertigt das den Preis der Aktie?
Die Bewertungsfrage. Sehr wichtig.
Der Kurs liegt im Juli 2026 bei 67,59 Euro. Das DCF-Modell, also die Discounted Cashflow-Analyse von ValueForge, rechnet aber einen fairen Wert von rund 84 Dollar aus.
Das bedeutet, wir haben hier ein Aufwärtspotenzial von etwa 25%. Aus Sicht des Modells wäre die Aktie also noch moderat unterbewertet.
Ja. Aber ich habe mir die Annahmen für dieses DCF-Modell mal genauer angeschaut und da habe ich echt Fragen. Die rechnen mit einem jährlichen Gewinnwachstum von 12,6%. Okay, fair enough. Beim KGV, also dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, nehmen sie den historischen Schnitt von 40,3.
Wobei sie da die extremen Spitzen der Pandemiejahre, wo das KGV mal bei über 280 lag, sinnvollerweise ignoriert haben.
Zum Glück, das wäre ja Wahnsinn. Aktuell liegt das KGV für die letzten 12 Monate ja bei etwa 27,8. Das zeigt schon, die sind erwachsen geworden. Aber was mir wirklich ins Auge springt, ist die Diskontrate in diesem Modell.
Ah, die 15%.
Ja, die knallen da 15% Diskontierungssatz rein. Das ist doch ein gigantischer Risikoabschlag. Warum bestrafen die Analysten ein Unternehmen mit fast 30% operativer Marge so hart?
Das ist eben die klassische Margin of Safety eines Value-Investors. Und die ist hier durchaus angebracht, weil der Markt sich massiv fragmentiert. Die alten Kernmärkte von Netflix zeigen deutliche Sättigungserscheinungen.
Das sehe ich auch an den Zahlen für Deutschland im Bericht. Das dient da ja so ein bisschen als Paradebeispiel für gesättigte Märkte. Der Marktanteil von Netflix in Deutschland ist leicht rückläufig, liegt jetzt bei 24-25%.
Richtig.
Amazon Prime ist super nah dran, Disney Plus konsolidiert sich. Und die Leute sind einfach genervt, dass sie 5 Abos brauchen. Die suchen nach Bundles. Der Standalone-Service von Netflix verliert an relativer Macht.
Und genau das ist dieses strukturelle Risiko, das diese 15% Abschlag rechtfertigt. Wenn Netflix es nicht schafft, das stagnierende Wachstum in Europa oder den USA durch Werbung und Gaming auszugleichen, dann sind diese 12,6% Wachstumsträume schnell vorbei.
Mhm.
Aber man darf auch nicht vergessen, der wahre Burggraben von Netflix ist heute nicht mehr nur der Marktanteil, sondern ihre schiere globale Größe. Die können 17 Milliarden Dollar Content-Kosten auf 325 Millionen Abonnenten verteilen.
Das stimmt. Diese Fixkostendegression kann aktuell kein traditionelles Studio nachbauen. Und sie beherrschen ja wirklich die komplette Kette, ne? Vom Servernetzwerk bis zur Werbeinfrastruktur. Sie mieten keine fremden Kapazitäten. Sie drücken die Kosten für jeden gestreamten Film extrem nach unten.
Das ist der Schlüssel zur langfristigen Profitabilität. Die haben die ökonomischen Gesetze dieser Industrie wirklich zu ihren Gunsten umgeschrieben.
Okay, fassen wir das mal für den Hörer zusammen. Netflix hat echt eine beispiellose Metamorphose durchlaufen. Vom puren Wachstum um jeden Preis hin zu brutaler operativer Effizienz. 29,5% Marge, 9,5 Milliarden freier Cashflow. Und das Geld verpulvern sie nicht, sondern stecken es über gigantische Aktienrückkäufe wieder in den Unternehmenswert.
Es ist der perfekte Übergang vom Tech-Disruptor zum optimierten Medienkonglomerat.
Absolut. Und für dich als Hörer bedeutet das, jedes Mal, wenn du in Zukunft bei einem Live-Spiel auf Netflix eine Werbeunterbrechung siehst, die du nicht wegdrücken kannst, dann weißt du jetzt, genau diese synchronisierten Millisekunden finanzieren diesen enormen Cashflow. Die Werbung ist der Treibstoff für die Margen.
So sieht's aus.
Aber das bringt mich zum Abschluss auf einen echt provokanten Gedanken, den wir nicht ignorieren sollten. Das Dossier deutet das ja an. Wenn Netflix jetzt Milliarden in Sport pumpt, Werbung pusht, Gaming integriert, um dich in der App gefangen zu halten, laufen sie dann nicht Gefahr, genau das zu werden, was sie eigentlich mal zerstören wollten?
Ein traditioneller Kabelfernsehanbieter, ja?
Genau. Ein gigantischer Kabelanbieter, nur eben als schicke App. Mit Werbeblöcken, Live-Events und festen Einschaltzeiten. Verliert Netflix damit nicht langfristig seine Seele als Plattform für dieses völlig selbstbestimmte Binge-Watching?
Das ist das große strukturelle Paradoxon der nächsten Jahre.
Auf jeden Fall etwas, das du, wenn du heute Abend auf der Couch wieder durch Netflix scrollst, definitiv mal im Hinterkopf bewegen solltest. Wir sind damit am Ende unserer Analyse. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis dann.